Ja, ich begrüße alle ganz herzlich an diesem Sabbattag. Es ist schön, hier sein zu dürfen. Und wenn man unter Brüdern und Schwestern ist, dann fühlt man sich gleich wie zu Hause, obwohl es hier auch meine Premiere ist, das erste Mal in Neumarkt. Einige von euch kennen mich sicher noch nicht. Ich heiße Hannes Krause und gehe in die Gemeinde in Marienberg, in Nürnberg. Und meine Frau sitzt da hinten, das ist die Conny. Und wir beide kommen ursprünglich aus Berlin und sind dann aus beruflichen Gründen, weil wir den Ruf verspürt haben, nach Amazing Discoveries zu gehen, dort zu arbeiten für Gott, hierher gezogen. Ja, so viel zu mir. Also, wir haben heute über gewöhnliche Menschen gesprochen. Ich bin auch ein ganz gewöhnlicher Mensch. Und mein Thema heute heißt, wir wollen uns mit einer Person aus dem Alten Testament beschäftigen, nämlich mit Jonathan. Mein Thema heißt Jonathans Charakter. Es gibt nur wenige gottesfürchtige und charakterstarke Männer im Alten Testament, die so eine beeindruckende Lebensgeschichte haben wie Sauls Sohn Jonathan. Es lohnt sich einmal genauer die Geschichte von Jonathan zu betrachten und wie er durch Gottes Gnade den Sieg über Neid, Eifersucht und Selbstsucht, drei der stärksten und trügerischsten Leidenschaften unserer gefallenen menschlichen Natur, wie er diesen Sieg über diese drei Leidenschaften errungen hat. Wir wollen einmal diese schlechten Charaktereigenschaften, Neid, Eifersucht und Selbstsucht näher definieren. Jetzt brauche ich eure Hilfe. Was versteht ihr unter Neid? Wie würdet ihr Neid definieren?
Eifersucht.
Genau, Neid und Eifersucht gehen Hand in Hand, aber ich denke, es gibt trotzdem einen Unterschied zwischen Neid und Eifersucht.
Ich bin neidisch auf das Auto und den Mercedes von anderen zum Beispiel.
Genau. Ein gutes Beispiel.
Ich auch gerne haben.
Genau. Neid ist das, was uns unglücklich macht, was, wenn wir sehen, was andere besitzen, was sie haben, wir möchten dies auch haben. Und ja, es tut uns weh, wenn sie etwas Schönes bekommen, was wir nicht haben.
Habsucht zu tun.
Genau. Und in der Bibel sehen wir, dass sogar bei Kain und Abel es bis hin zu was zum Brudermord geführt hat, dieser Neid zwischen den beiden. Was ist Eifersucht? Wie könnten wir das erklären?
Ja? Wenn der andere was hat, was man nicht hat.
Genau. Genau, da ist es ähnlich mit dem Neid, aber es ist auch so, dass wir das Gefühl haben, dass man uns vernachlässigt hat. Dass man uns Unrecht zugefügt hat. Man hat uns vielleicht nicht gebührend beachtet und dafür andere werden mehr wertgeschätzt als wir. Und so entsteht Eifersucht. Wir haben das Gefühl, man hat uns vernachlässigt. Und Selbstsucht schlussendlich?
Sehr ich betont.
Genau. Es lässt uns unseren eigenen Vorteil suchen, anstatt Gottes Ehre. Und wir sind nicht auf das Glück unseres Nächsten bedacht, sondern nur auf unser eigenes Glück, auf unser eigenes Wohl. Und wir versuchen immer nur unseren eigenen Vorteil zu finden. Und es ist uns egal, wenn wir anderen Schmerzen zufügen durch unser Verhalten.
Ja, man kann auch sagen, der Vater von Jonathan war so.
Der Saul, genau. Ein sehr selbstsüchtiger Mensch gewesen. Und wenn wir in den Himmel schauen, war Selbstsucht eigentlich das, was Luzifer zu Fall gebracht hat und ihn schließlich aus dem Himmel verbannt hat. Aber wonach sollten wir eigentlich streben, wenn wir diese schlechten Eigenschaften sehen? Was ist das Gegenteil davon? Einmal die vollkommene Liebe. Ein Gottesgeschenk, was nur Gott uns schenken kann, eine kostbare Eigenschaft, die ihren Ursprung im Himmel hat. Und dann noch die Barmherzigkeit. Sie sucht das Wohl des anderen und findet ihr Glück darin, andere glücklich zu machen. Sie ist eigentlich genau das Gegenteil zur Selbstsucht, die Barmherzigkeit. Wie bitte nochmal?
Hingebungsbereitschaft.
Genau, ja, auch eine sehr wichtige Eigenschaft. Dankeschön. Was bedeutet eigentlich der Name Jonathan? Jonathan heißt im Hebräischen Jehonathan. Und Jeho ist eine Kurzform des Namens Jahwe. Und Nathan bedeutet hat gegeben. Also Jonathan oder Jehonathan bedeutet Jahwe hat gegeben. Oder auch Gabe Jahwes, könnten wir sagen. Ist ein interessanter Name, nicht wahr? Wir wissen, dass Jonathan, dadurch, dass er Sauls Sohn war, nach der Geburt war er der rechtmäßige Thronfolger Israels. Und auch schon im Krieg gegen die Philister hat sich Jonathan als junger Mann von bemerkenswerter Weisheit und mutiger Tatkraft bewiesen. Die Philister haben durch Jonathans Hand eine schwere Niederlage erlitten und diese heldenhafte Tat Jonathans war nicht weniger bedeutend wie der Sieg Davids über Goliath. Wir wollen jetzt einmal näher betrachten, wie Jonathan den Sieg über die Philister errang. Wir wissen, dass Saul, Jonathans Vater, er war König von Israel, im ständigen Konflikt mit den Philistern stand. Die Philister hatten eine ungeheure Streitmacht versammelt. Und in 1. Samuel 13, Vers 5 heißt es, dass sie 3000 Wagen, 6000 Gespanne und Fußvolk so viel wie Sand am Ufer des Meeres versammelt hatten. Es muss eine ungeheure Streitmacht gewesen sein. Und diese Streitmacht hat sich bei Michmas versammelt, sagt uns die Bibel. Und als Saul davon hörte, er und sein Herr, da erschraken sie bei dem Gedanken, dass sie solch einer Übermacht im Kampf begegnen sollten. Sie waren darauf nicht vorbereitet. Und viele unter den Soldaten wurden dermaßen ängstlich, dass sie es gar nicht auf einen Versuch zu einem Gefecht ankommen lassen wollten. Sondern was haben sie getan? Sie gingen über den Jordan oder sie versteckten sich in Höhlen. Und als die Zeit des Treffens näher rückte, da wuchs die Zahl der Fahnenflüchtigen unter dem Herr Israels. Und die, die noch bei Saul blieben, die waren von schlimmen Vorahnungen und Entsetzen erfüllt. Der Prophet Samuel hatte Saul ausdrücklich geboten, was er zu tun hatte. Lasst uns einmal gemeinsam aufschlagen, 1. Samuel 10, Vers 8. Erster Samuel und dort Kapitel 10 und Vers 8. Und da heißt es, du sollst aber vor mir hinabgehen nach Gilgal. Siehe, da will ich zu dir hinabkommen, um Brandopfer und Dankopfer zu opfern. 7 Tage sollst du warten, bis ich zu dir komme und dir kundtue, was du tun sollst. Also keine schwere Prüfung. Aber Gott hat hier eine Wartezeit von wie vielen Tagen? Von 7 Tagen festgesetzt für Saul. Saul sollte auf Samuel warten. Und Saul wartete natürlich Tag um Tag. Und als die festgesetzte Zeit kam, erschien der Diener Gottes nicht. Gottes Vorsehung hatte Samuel aufgehalten. Und was hat Saul getan? In seiner Unruhe und in seiner Ungeduld konnte er sich nicht länger beherrschen. Es musste irgendetwas geschehen. Die Furcht der Leute, der Soldaten, die wurde immer größer. Und so ließ er einen Gottesdienst zusammenrufen. Und wollte mit einem Opfer Gottes Hilfe erbitten. Aber Gott hatte bestimmt, dass nur die Geweihten, also Priester, dieses Amt durchführen durften. Und Saul sagt dann, bringt mir das Brandopfer. Und so wie er war in seiner Waffenrüstung, ist er zum Altar gegangen und hat geopfert. Saul war einfach ungeduldig und zeigte, dass er ja durch seine Handlungsweise nicht bereit war, Gottes Wort zu gehorchen. Und so lesen wir dann in 1. Samuel 13. Und dort Vers 9 bis 10. 1. Samuel 13, 9 bis 10. Da sprach Saul, bringt das Brandopfer und die Friedensopfer zu mir. Und er brachte das Brandopfer dar. Und es geschah, als er gerade damit fertig war, was passiert dann? Als er gerade damit fertig war, das Brandopfer darzubringen, siehe, da kam Samuel. Da ging Saul hinaus ihm entgegen, um ihn zu grüßen. Samuel hat natürlich sofort gesehen, dass Saul gegen die ausdrücklichen Anweisungen gehandelt hatte. Und so sagte er dann zu ihm in Vers 13, Samuel aber sprach zu Saul, du hast töricht gehandelt. Du hast das Gebot des Herrn, deines Gottes, das er dir geboten hat, nicht gehalten. Denn sonst hätte er jetzt dein Königtum über Israel auf ewig bestätigt. Und Vers 14, nun aber wird dein Königtum keinen Bestand haben. In Patriarchen und Propheten auf Seite 605 lesen wir, Gott ließ es zu einer Krise kommen, um Sauls Eigensinn zu bestrafen und sein Volk Demut und Glauben zu lehren. Saul hatte mit seinem vermessenen Opfer gesündigt, darum verwehrte ihm der Herr den Siegesruhm über die Philister. Ja, also eine nicht sehr verheißungsvolle Situation, vor der das Volk Israel jetzt steht. Saul hat hier ein vermessenes Opfer begangen. Wer sollte Israel jetzt befreien aus dieser Situation? Dem nicht genug gab es nicht mal Waffen unter dem Volk Israel. So heißt es nämlich in 1. Samuel 13, Vers 22, also ein paar Verse weiter, in Vers 22. Und so kam es, dass am Tag der Schlacht weder Schwert noch Speer zu finden war in der Hand des ganzen Volkes, das mit Saul und Jonathan war. Nur für Saul und seinen Sohn Jonathan war etwas vorhanden. Also die einzigen, die Waffen hatten, waren wer? Saul und Jonathan. Wie war es dazu gekommen? Die Philister hatten in ihrer Zwangsherrschaft über die Israeliten ihre Macht dadurch verstärkt, indem sie den Israeliten verboten hatten, das Schmiedehandwerk durchzuführen. Und so konnten die Israeliten kein Kriegsgerät herstellen. Und so lesen wir hier, dass die einzigen, die Schwert und Speer besaßen, waren Saul und sein Sohn Jonathan. Also der Kampf gegen die Philister schien eigentlich aussichtslos. Gab es überhaupt noch Hoffnung für das Volk Israel? Wer sollte Israel befreien? Lasst uns zum 14. Kapitel gehen und dort ab Vers 1 bis 10. 1. Samuel 14, 1 bis 10. Und da heißt es, und es geschah eines Tages, dass Jonathan, der Sohn Sauls, zu seinem Waffenträger sprach, komm, lass uns hinübergehen zu dem Vorposten der Philister, der dort drüben ist. Seinem Vater aber sagte er es nicht. Saul aber saß an der Grenze von Gibea unter einem Granatbaum, der bei Mikron ist, und die Leute bei ihm waren etwa 600 Mann. Ich überspringe einen kleinen Teil. Das Volk aber wusste nicht, dass Jonathan weggegangen war. Und dann in Vers 4. Nun gab es zwischen den Pässen, wo Jonathan zum Vorposten der Philister hinüberzugehen suchte, eine Felszacke diesseits und eine Felszacke jenseits. Der Name der einen war Bozes und der Name der anderen Senne. Die eine Zacke erhebt sich nördlich gegenüber Michmas, die andere südlich gegenüber Geba. Und Jonathan sprach zu seinem Waffenträger, komm, lass uns zu dem Posten dieser Unbeschnittenen hinübergehen. Vielleicht wird der Herr uns durch uns wirken, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viele oder durch wenige zu retten. Da antwortete ihm sein Waffenträger, tue alles, was in deinem Herzen ist. Geh nur hin, siehe, ich bin mit dir, wie dein Herz es will. Da sprach Jonathan, siehe, wir werden zu den Leuten hinüberkommen und wollen uns ihn zeigen. Wenn sie dann zu uns sagen, bleibt stehen, bis wir zu euch kommen, so wollen wir an unserem Ort stehen bleiben und nicht zu ihnen hinaufsteigen. Wenn sie aber sagen, kommt zu uns herauf, so wollen wir zu ihnen hinaufsteigen, denn der Herr hat sie in unsere Hand gegeben und das soll uns als Zeichen dienen. Bis hierhin. Ist Jonathan übergeschnappt? Sowas Unüberlegtes. Zwei Leute gegen ein ganzes Heer von Philistern? Menschlich gesehen mag ihr Handeln unbesonnen gewesen sein. Aber diese zwei Männer bezeugten, dass sie nicht unter einem menschlichen General standen, sondern unter einem höheren Befehl. Wir lesen im Bibelkommentar, Band 2, Seite 91, äußerlich gesehen stand ihr Wagnis im Gegensatz zu allen militärischen Gepflogenheiten. Doch Jonathans Tat geschah nicht aus menschlicher Unbesonnenheit. Er verließ sich nicht darauf, was sein Waffenträger und er tun konnten. Er war das Werkzeug, das Gott für sein Volk Israel ausersehen hatte. Sie entwarfen ihre Pläne und ließen ihr Vorhaben in den Händen Gottes. In Vers 6 heißt es, komm, lass uns zu den Posten dieser Unbeschnittenen hinübergehen. Vielleicht wird der Herr durch uns wirken, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viele oder durch wenige zu retten. Was für ein Glaube, den Jonathan hier und sein Waffenträger bewiesen. Auch der Waffenträger war wie Jonathan ein Mann des Gebets. Und er unterstützte diesen Plan. Er unterstützte Jonathan. Und heimlich verließen sie hier, wie wir gelesen haben, das Lager, damit ihre Absicht nicht vereitelt würde. Und nach einem ernsten Gebet zu Gott haben sie dann ein Zeichen vereinbart, nachdem sich ihr Vorgehen entscheiden sollte. Und was war dieses Zeichen? Habt ihr es erkannt? Habt ihr das Zeichen erkannt? In Vers 10 lesen wir dieses Zeichen. Wenn sie aber zu uns sagen, also die Philister, wenn sie aber zu uns sagen, kommt zu uns herauf, so wollen wir zu ihnen hinaufsteigen, denn der Herr hat sie in unsere Hand gegeben. Also wenn die Philister sie zu sich heraufrufen würden, dann wäre das für sie das Zeichen, dass Gott sie in ihre Hand gegeben hat. Aber diese beiden tapferen Männer werden doch nichts gegen die Philister ausrichten können. Das ist doch ein unmögliches Unterfangen. Lasst uns Vers 11 bis 12 lesen. Als sie sich nun beide dem Posten der Philister zeigten, sprachen die Philister, siehe, die Hebräer kommen aus den Löchern heraus, in denen sie sich verkrochen hatten. Und die Männer, die auf dem Posten standen, riefen Jonathan und seinem Waffenträger und sprachen, kommt herauf zu uns, so wollen wir euch etwas lehren. Da sprach Jonathan zu seinem Waffenträger, steige mir nach, denn der Herr hat sie in die Hand Israels gegeben. Also ich weiß nicht, wie wir reagiert hätten, aber wenn die Philister zu mir gerufen hätten, kommt herauf zu uns, so wollen wir euch etwas lehren. Ich glaube, dann hätte ich schnell das Weite gesucht. Aber Jonathan und sein Waffenträger haben in diesem Aufruf das Zeichen gesehen, dass Gott sie in ihre Hände gegeben hat. Es war für sie der Beweis, dass Gott ihr Unternehmen gelingen lassen wollte. So verschwanden sie aus dem Blickfeld der Philister und gelangten über einen geheimen, schwierigen Pfad auf eine Felsspitze, die scheinbar unbesteigbar schien und dann auch dadurch nicht gut bewacht war. Und so drangen sie dann in das feindliche Lager ein und erschlugen die Wachposten, die überrascht und erschreckt waren und keinen Widerstand leisteten. Engel beschützten Jonathan und seine Waffenträger und Engel kämpften auch an ihrer Seite. Und vor ihnen wichen die Philister zurück. Die Erde bebte, als käme eine riesige Menge von Reitern und Wagen daher. Und Jonathan erkannte darin aufs Neue ein Zeichen göttlicher Hilfe. Und selbst die Philister waren sich nun klar, dass Gott zur Befreiung Israels am Werke war. Große Furcht überkam das Heer und in ihrer Bestürzung haben sie dann die eigenen Leute für Feinde gehalten und sich gegenseitig erschlagen. Im Bibelkommentar Seite 91 in Band 2 heißt es, diese mutige Tat versetzte das Lager in Panik. Die Körper von 20 toten Männern lagen dort und wie es den Feinden schien, waren da noch hunderte von Männern, die für den Kampf gewappnet waren. Himmlische Streitkräfte wurden hier dem Herr der Philister gezeigt. Und natürlich hat man dann diesen Kampflärm bald im israelitischen Lager gehört. Und dann haben die Wachen des Königs gemeldet, dass bei den Philistern ein großes Durcheinander herrsche und dass sie Verluste erlitten. Und es war aber nicht bekannt, ob jemand das hebräische Heer verlassen hat. Und dann hat man nachgeforscht und hat festgestellt, dass nur Jonathan und sein Waffenträger fehlten. Und als Saul das dann sah, dass sie sich im Zweikampf schlugen gegen die Philister, hat auch er seine Armee zum Sturm antreten lassen und viele der fahnenflüchtigen Hebräer kamen aus ihren Höhlen, aus ihren Verstecken hervor und die Philister flohen und sie bekamen eine herbe Niederlage. Sie mussten schwere Verluste erleiden durch das israelitische Heer. Was für eine mutige Tat von Jonathan und seinem Waffenträger. Ich denke, sie hat nicht weniger Mut gekostet, wie der Sieg Davids über Goliath. Die Frage ist, ob wir auch bereit sind, auf Gottes Stimme zu hören und uns von ihm führen zu lassen, so wie Jonathan es getan hat. Haben wir solch einen Glauben wie Jonathan, dass Gott uns selbst in so einer auswegslosen Situation noch den Sieg schenken kann? Wir kommen zu einer der größten Prüfungen Jonathans in seinem Leben. Er war bei dem Volk sehr beliebt. Vor ihm lag nach menschlichen Ermessen eine bessere Zukunft als vor jedem anderen jungen Israeliten. Er war der Erstgeborene des Königs, er besaß die Qualitäten eines Regenten und nach seinem Tod würde er den Thron besteigen. All die Ehre und all der Reichtum des Königtums schienen für Jonathan bestimmt zu sein. Aber genau zu diesem Zeitpunkt hielt es Gott für richtig, all diese Ehre jemanden anderen zu geben. Wem? Nämlich David. Das war eine der größten Prüfungen Jonathans in seinem Leben. Aber Jonathan erhob sich über das Fleischliche hinaus und blieb Gott treu und nahm seine Gnade in Anspruch. Israel war in einer sehr schwierigen Lage und David schickte sich an, das Volk Israel zu befreien. Wir kennen alle die Begebenheit, nämlich diesen Sieg Davids über Goliath. Und durch diesen großen Sieg Davids wurde er zum berühmtesten Mann in Israel. Das heißt nämlich in Kapitel 18, Vers 7, nach dieser Heldentat Davids ruft ihm das Volk Folgendes zu. Und die Frauen sangen im Reigen und riefen, Saul hat Tausende geschlagen, David aber Zehntausende. David wurde zu einem der berühmtesten Männer in Israels. Wie würde es dir ergehen, wenn man dir als rechtmäßiger Thronerbe vor der Nase weg dir den Thron wegschnappt? Wie würdest du dich verhalten? Hätte Jonathan nun auf Satans Stimme gehört, hätte er von nun an in David einen Rivalen oder einen Feind sehen müssen. Doch Jonathan handelte ganz anders. Er sah in David einen frommen, aufrechten, gottgeführten jungen Mann. Und wie weit Jonathan über den Neid erhaben war, wurde im Moment von Davids größtem Triumph, dem Sieg über Goliath, offensichtlich. Wir lesen dann nämlich im Kapitel 18, Verse 1 bis 4. Und es geschah, als er aufgehört hatte, mit Saul zu reden. Also David hat mit Saul geredet. Da verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids und Jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. Und Saul nahm ihn an jenem Tag zu sich und ließ ihn nicht wieder in das Haus seines Vaters zurückkehren. Jonathan aber und David machten einen Bund miteinander, denn er hatte ihn lieb wie seine eigene Seele. Was tut Jonathan? Und Jonathan zog das Obergewand aus, das er anhatte, und gab es David, dazu seinen Waffenrock, sogar sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. Jonathan liebte David, der menschlich gesehen sein größter Feind sein müsste, wie seinen eigenen Bruder. Ist das nicht wunderbar? Aber wie hättest du dich verhalten in dieser Situation? Als Saul sah, wie das Volk David zujubelte, kannte sein Neid keine Grenzen. Saul war das komplette Gegenteil von Jonathan. Mit eigener Hand versuchte Saul, David zu töten. Auch durch die Philister oder gar durch Jonathan wollte er Davids Leben ein Ende bereiten. So sagt Saul Folgendes zu Jonathan. Lasst uns aufschlagen. 1. Samuel 20, Vers 31. Seid ihr noch mit mir? 1. Samuel 20, Vers 31. Und dort heißt es, denn solange der Sohn Isais, wer ist der Sohn Isais? David, genau. Solange David quasi auf Erden lebt, kannst du weder bestehen noch dein Königtum. Und so sende nun hin und lass ihn herbringen zu mir, denn er ist ein Kind des Todes. Was sagt Saul hier quasi zu Jonathan? Er sagt quasi, wenn du nicht David beiseite schaffst, dann wirst du nie König über Israel werden. Das heißt hier nämlich, denn solange der Sohn Isais, also David, auf Erden lebt, kannst weder du bestehen noch dein Königtum. Er sagt, dass nur der Tod Davids Jonathan den Thron sichern kann. Aber ließ sich Jonathan von diesem Neid und dieser Eifersucht anstecken? Nein, Jonathan ließ sich davon nicht einstecken. Er war sich sicher, dass Gott David zum König Israels berufen hatte. Und obwohl das seine Absetzung als Thronanwärter bedeutete, beugte er sich doch dem Willen Gottes. Wir lesen davon zum Beispiel in 1. Samuel 23 und dort Vers 16 bis 18. 1. Samuel 23, 16 bis 18, da heißt es, da machte sich Jonathan, Sauls Sohn, auf und ging zu David nach Hoschera und stärkte dessen Hand in Gott. Und er sprach zu ihm, fürchte dich nicht, denn die Hand meines Vaters Saul wird dich nicht finden, sondern du wirst König werden über Israel und ich will der Nächste nach dir sein. Auch mein Vater Saul weiß dies wohl. Also Jonathan hat es anerkannt, dass David der König über Israel werden würde. Und dass er, ja, dass er nicht die Krone bekommen würde. Der Geist Gottes hatte Neid und Eifersucht und Selbstsucht aus dem Herzen Jonathans verbannt. Jonathan liebte David, weil er kannte, dass er dieser Liebe würdig war. Und auch als er dann sehen musste, wie die Krone ihm genommen und David aufgesetzt wurde, war er nicht von Neid erfüllt. Er wusste, dass Gott weise, gerecht und gut entschieden hatte. Und er wusste, dass auch Gott selbst dann gut zu uns ist, wenn er uns was verweigert. Haben wir vielleicht auch schon mal diese Erfahrung gemacht? Jonathans Wille ging in dem Willen des Herrn auf. In ihm, in seinem Herzen regierte Barmherzigkeit, die keinen Neid kennt. Wir lesen über die wahre Liebe in 1. Korinther 13, Vers 4. Ihr kennt alle dieses Kapitel, 1. Korinther 13, Vers 4. Da heißt es, die Liebe ist langmütig und gütig, die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Die Liebe beneidet nicht, heißt es hier. Diese Liebe kann nur Gott uns schenken. Jonathan wusste, dass Gott keine Fehler macht und dass alles zu seinem und zu Davids Wohl geschieht. Und das erforderte ein großes Maß an Gottes Gnade. Nur diese Gnade Gottes konnte die Selbstsucht aus Jonathans Herz verbannen. Aber denkt ihr nicht, dass was Gottes Gnade in Jonathans Herz gewirkt hat, dass sie es auch in unserem Herzen wirken kann? Ich bin davon überzeugt. Ich möchte ein sehr wichtiges Zitat mit euch teilen, was mich zum Nachdenken gebracht hat. Es steht in Erziehung, Seite 144, und passt jetzt gut auf. Da heißt es, Jonathan war seiner Geburt nach der Thronerbe, wusste sich jedoch durch göttlichen Entscheid beiseite gesetzt. Seinem Nebenbuhler erwies er sich als der zartfühlendste und treueste aller Freunde, als er Davids Leben unter Gefährdung des eigenen schützte. Standhaft harrte er in den dunklen Tagen, da die Macht seines Vaters dahinschwand, an dessen Seite aus, um zuletzt neben ihm zu fallen. Jonathans Name wird im Himmel hoch geehrt und zeugt auf Erden von dem Vorhandensein und der Kraft selbstloser Liebe. Ein beeindruckendes Zitat. Jonathans Name wird im Himmel hoch geehrt und zeugt auf Erden von dem Vorhandensein und der Kraft selbstloser Liebe. Wie schön wäre es doch, wenn auch unser Leben von dem Vorhandensein und der Kraft selbstloser Liebe zeugen würde. Möge ein jeder von uns diese selbstlose Liebe in seinem Leben widerstrahlen und den Sieg, so wie Jonathan, über Neid, Eifersucht und Selbstsucht durch Gottes Gnade erringen. Amen. Wir wollen gemeinsam beten. Lieber himmlischer Vater, Herr, hab Dank für dieses wunderbare Vorbild von Jonathan, Herr, der so ein mutiger und weiser junger Mann war, Herr, von dem wir viel lernen können. Herr, hab Dank, dass er uns ein Beispiel gegeben hat, wie wir den Sieg über Neid, Selbstsucht und Eifersucht erringen können, Herr. Bitte vergib uns, Herr, wo wir diese schlechten Charaktereigenschaften in der Vergangenheit vielleicht genährt haben, Herr. Wo wir vielleicht neidisch waren auf andere Geschwister, die vielleicht mehr Gaben haben als wir oder die sonst irgendwelche Dinge haben, die wir nicht besitzen. Herr, bitte erfülle du uns mit deiner selbstlosen Liebe und deiner Barmherzigkeit, Herr. Und hilf uns, dass wir dir immer ähnlicher werden. Lass uns dein Bild widerstrahlen in dieser dunklen Welt, Herr, und ein Licht sein für die Menschen um uns herum. Und lass uns, auch wenn manchmal Prüfungen auf uns zukommen, wenn die Mauern so hoch erscheinen, Herr, dass die Situation auswegslos erscheint, dass wir uns dann an dich klammern, Herr, so wie Jonathan es getan hat, und im Glauben vorangehen, Herr, und darauf vertrauen, dass du die Türen öffnen wirst, Herr, und uns den Sieg schenken magst. Herr, lehre uns, in deinen Fußstapfen zu wandeln. Segne einen jeden, wie wir hier vor dir stehen, Herr. Und hab Dank, Herr, dass du es tun wirst. In Jesu Namen, dein Wille geschehe. Amen.